Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, in den letzten Monaten, speziell in den letzten Wochen, mehren sich Bilder der Proteste, sei es in Iran, sei es aktuell in den USA. Bilder, die zum Teil etwas ungewohnt sind. Natürlich gab es immer Demonstrationen, Proteste, aber es hat sehr viel Tote, sehr viel Verletzte und jetzt auch eine eskalierende Debatte darüber. Sie verfolgen ja über Jahrzehnte Politik und auch solche Proteste. Hat sich was geändert in den letzten Wochen, Monaten?
Die Proteste im Iran sind für jeden, der auf die Straße geht, eine Möglichkeit, nicht mehr am Leben zu sein. Es ist tödlich, auf die Straße zu gehen. In Amerika, bei all dem, was wir auch sehen und kritisch sehen, riskierst du nicht das Leben beim Protestieren. Du riskierst das Leben, wenn ICE dich kontrolliert. Deswegen würde ich ungerne beides in einem Topf werfen. Der Iran zeigt uns aber, und zwar mit dem Idealismus der Menschen, und nicht nur jetzt, sondern immer mit Höhepunkten, wo der Vorhang offen für uns ist, dass Millionen Menschen bereit sind, ihr Leben zu opfern für die Freiheit, währenddessen wir, die wir jetzt in Freiheit leben, uns unter Umständen von extremistischen Parteien die Freiheit wieder nehmen lassen und anstatt zu protestieren für die Demokratie, für die Freiheit, sind diese Protestbewegungen in den Städten, in welchem Land auch immer, viel zu wenig zu sehen. Amerika, um das nochmal aufzugreifen, ist ein unglaubliches Land. Die Protestbewegungen in Amerika können jeden Präsidenten umhauen. Ich will nur ein paar nochmal nennen. Also Martin Luther King und seine Emanzipationsprotestbewegung, die Vietnam-Demonstrationen, da ist ein Potenzial. Was jetzt gerade in Minnesota passiert ist, hat bereits ein kleines Feuer entfacht. Wie lange Trump noch durchhält, falls weitere Fälle kommen in anderen Bundesstaaten, das zu ignorieren oder das zu kaschieren, das wird man sehen. Aber dass die Unruhe in Amerika gewachsen ist, das ist deutlich.
Lassen Sie uns noch kurz verweilen bei Amerika, bevor wir dann separat, und da haben Sie natürlich völlig recht, man kann das nicht vergleichen, über Iran sprechen. Wie gefährlich kann denn diese Situation für Trump werden? Wir nehmen ihn ja im Moment über die außenpolitischen Themen wahr, gerade jetzt auch nach seinen Auftritten in Europa beim World Economic Forum und so weiter. Wie glauben Sie, kann sich das entwickeln für einen doch etwas autoritäreren Präsidenten?
Also das etwas nehme ich weg. Es ist ein autoritärer Präsident, der die Menschenwürde mit Füßen tritt. Wenn man sich überlegt, wie er über Menschen spricht, was er ihnen zuruft, wenn man überlegt, mit welcher Missachtung und welchem Zynismus er mit und über Menschen spricht, alleine das entspricht allem, nur nicht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Was er zu befürchten hat, sind die Midterms, die Wahlen im Herbst. Da können sich Mehrheiten verändern und das sind Machtfragen. Momentan kann er durchregieren. Wie weit, und das ist das Interessante, sich solche Demonstrationen, Proteste in Amerika verdichten und in verschiedenen Bundesstaaten aufpoppen, wissen wir noch nicht. Aber auch das verändert die Stimmung für die Midterms. Natürlich wittern Demokraten wie auch Republikaner, dass das entweder ein Potenzial ist, mit dem man Stimmen wird gewinnen können, oder dass man Stimmen riskiert, wenn man das so weitermacht. Interessant ist deswegen, sich wirklich auf diese Midterms zu konzentrieren. Er beschimpft jeden, der ICE kritisiert. Er sei ein Kommunist, Linksextremist, Terrorist, ein Verräter Amerikas. Er droht ja nicht nur, sondern er lässt das mittlerweile nicht mehr unabhängige Justizministerium selbst bei Kongressabgeordneten, Senatoren, Gouverneuren immer wieder prüfen, ob man sie strafrechtlich verfolgen kann als Verräter gegen Amerika. In Amerika gibt es dafür eine große Affinität. Man darf wirklich nicht vergessen, dass ein moderner, linksorientierter CDU-Abgeordneter in Amerika schon als Linksextremist verschrien werden würde. Wir haben unterschiedliche Standards. Die ganzen außenpolitischen Dinge sind für den Durchschnittsamerikaner nicht der Rede wert. Der Durchschnittsamerikaner, vor allen Dingen im ländlichen Bereich, muss überleben. Er muss Lebensmittel bezahlen können. Er muss seine Miete bezahlen können. Er muss sein Leben bezahlen können. In den großen Städten ist es auch nicht anders. An der Ökonomie stürzen oder werden wiedergewählt Präsidenten oder Ministerpräsidenten. Die Ökonomie in Amerika ist, was den Verbraucher angeht, momentan sehr zu Ungunsten der Verbraucher. Auch da ist ein Potenzial da. Schauen wir uns die nächsten Monate an. Aber das, was wir wahrnehmen, diese außenpolitische, auch minütliche Aufgeregtheit dieses Präsidenten, sollten wir lernen, nicht auf uns zu übertragen. Sehr oft sind das die Versuche von ihm, noch einmal abzulenken, wieder Aufmerksamkeit zu haben, das Gegenteil vom Gegenteil zu sagen. Man kommt ja gar nicht mehr mit. Deswegen rate ich allen Außenpolitikern, das meiste einfach erstmal zu überhören und nachzudenken, was ist wirklich Substanz und was ist Show und was ist vor allen Dingen tricky, um das Ergebnis, das er haben will, zu erreichen. Die Ergebnisse, die kann man ernst nehmen, die er haben will. Er meint das mit Grönland ernst. Er meint auch andere Dinge ernst. Aber wir sehen schon, dass es dann Momente gibt, wo er zurückweichen muss. Grönland ist keine Erfolgsstory bis jetzt. Die Friedensbemühungen um die Ukraine sind ein Flop für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich meine, was sehen wir da? Amerika verhandelt an der Seite der Ukraine mit irgendeiner russischen Delegation und Putin bombardiert, bombardiert und bombardiert, währenddessen Trump der Welt erzählt, der Frieden ist zum Greifen nah. Wieder einmal. Auch im Nahen Osten, wenn man sich diese Friedenskommission, die er da gegründet hat, anschaut, das sind alles Placebos und Luftballons. Und das macht es so schwer, mit der Administration Trump zu arbeiten. Man weiß letztendlich nicht, um was es denen wirklich geht, außer dass man ernst nehmen muss, es gibt imperialistische Bedürfnisse und als Weltmacht positioniert sich Amerika neu und Europa wird eher unter den Verlierern sein.
Wenn wir die ganzen Placebos, die Show, die Ablenkungsmanöver, die Außenpolitik, alles weglassen, nur kurz nochmals auf diese Proteste und die IC schauen in den USA. Das ist ja eine knallharte Realität und da würde mich schon interessieren, wie Sie die einschätzen. Irgendwann gibt es ja auch den Point of No Return, das nimmt eine Eigendynamik an. Wir sehen schon in den Medienberichten, dass da Personen in den Leitungsgremien sind, die hoch fragwürdig sind, überhaupt die ganze Art und Weise, wie das geführt wird. Ab welchem Moment muss man sagen, Achtung, da wird die Grenze über die Toten, die es gibt, total überschritten. Das ist so eine Bewegung, wie wir sie, obwohl ich jetzt keine Analogien machen möchte, schon mal gesehen haben, irgendwo auf diesem Planeten.
Die Legitimation dieser Mitarbeiter von ICE ist an sich schon fragwürdig. Auf welcher Rechtsgrundlage arbeiten die? Welche Vollmachten haben die? Die Beliebigkeit, wie sie unterwegs sind, ist sichtbar. Ihre Brutalität ebenfalls. Und wie Sie sagen, es kostet mittlerweile Tote. ICE wird und ist der Home Security unterworfen. Also das ist die Behörde, die ICE leitet. Und Home Security ist ja sowieso ein Gebäude, ein Gebilde, ein Ministeriumsgebilde, wo kaum Informationen nach außen dringen. Das ist, wenn Sie zum Beispiel heute einen Pass haben und Sie brauchen ein Visum, dann gibt Ihnen das Visum nicht mehr das Außenministerium, sondern es muss von Home Security unterstützt werden. Wenn die nicht Ja sagen, dann liegt der Antrag und wird nicht bearbeitet. Warum die Ja und Nein sagen, weiß kein Mensch. Bei ICE haben wir eine hochgefährliche Situation, dass willkürlich eine pseudo-polizeiliche Macht unterwegs ist, eine Parallel-polizeiliche Macht, die aber nicht Polizei ist. ICE hat eine Grundlage und hat wahrscheinlich Befürworter weil das rassistische Narrativ bedient wird, wir befreien euch endlich von all diesen farbigen Menschen aus Mexiko, aus wo auch immer. Die müssen jetzt raus. Das ist für viele Amerikaner in Anführungsstrichen eine Erfolgsstory. Gleichzeitig aber merkt man, dass wenn ICE so weitermacht, die Grenzen auch für den amerikanischen Staatsbürger, der farbig ist, lebensgefährlich geworden ist. Und auch für andere Bürger immer lebensgefährlicher wird. Wie lange also, vor allen Dingen in den großen Städten, ICE toleriert werden wird, wird man sehen. Ich glaube, dass der Point of No Return, was Demokratie angeht, bei ICE schon erreicht ist. Aber auch hier, Amerika ist Check and Balances. Wir sind alle in Deutschland oder in Frankreich, alle, die wir beobachten, durch Trump ja taub geworden. Dieses ewige Gebrüll von ihm führt ja dazu, dass unsere Ohren gar nicht mehr Differenziertheiten wahrnehmen. Die Gouverneure der Staaten haben in Amerika eine große Macht. Und was er macht, weil er sich aus Bundesebene in die Länder einmischt, ist, dass er sich einige Gouverneure zu Feinden macht. Das kann, und ich muss es nochmal betonen, zu einer Dynamik führen. Es kann, es muss nicht, wo plötzlich die Autorität, die er jedenfalls im Anschein immer braucht, in dem Moment, wo diese erzählte Autorität, ich bin der König, gebrochen wird, ist Trump gebrochen. Es kann sein, dass in den nächsten Monaten die Risse größer werden.
Ein Wesenszug von Diktaturen ist ja, dass die Diktatoren gegen ihre eigene Bevölkerung auf die Straße gehen, sie drangsalieren, sich gegen sie mit Waffen wehren und so weiter. Man kann das nicht vergleichen, USA und Iran, aber die Tendenz ist ja sichtbar. Und wenn wir nachher über Iran sprechen, da passiert doch etwas sehr Ähnliches in einer ganz anderen Liga, dass man eben mit Waffen gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, dass die Bundespolizei, was in Diktaturen halt nicht Polizei ist, in Städten vorrücken und auf den Straßen stehen. Das ist doch schon ein Quantensprung.
Im Iran können die Machthaber machen, was sie wollen. Es gibt keine Institution, die sie daran hindern. In Amerika gibt es noch Gerichte. In Amerika gibt es noch das oberste Verfassungsgericht. Und es ist zwar jetzt ein bisschen mehr besetzt mit Trump-Anhängern, aber wir haben gesehen, dass die Gerichte in Amerika eigentlich am Ende auch gegen den Präsidenten viele Erlasse, die er gemacht hat, gestimmt haben. Also Amerika hat da schon ein Korrektiv. Das zweite Korrektiv, ich habe es gerade gesagt, sind die Bundesländer. In diesen Ländern hat Trump wenig Einfluss als Präsident. Er muss auf Notakte, er muss auf Unruhensituationen seine Interventionen begründen. Und der Widerstand ist öffentlich. Und alles, was in Amerika ist, ist öffentlich. Währenddessen im Iran das Internet nicht nur gesperrt ist, sondern das, was die Menschen im Iran bekommen, sind Propaganda des Staates und der Machthaber. Deswegen vielleicht, um es noch mal präzise auch für beide Länder formuliert zu haben, das sind fundamentale Unterschiede. Und Amerika ist immer noch weit entfernt von einem Regime, wie es im Iran ist. Der Iran, dazu sollten wir noch zwei Sätze sagen, ist für mich, und zwar was die Bevölkerung angeht, eine Tragödie und ein weiterer Beweis, dass die freie Welt versagt. Es ist klar, dass selbst wenn es große Proteste in Europa oder in der Welt gibt, man nicht das Regime stürzt. Aber jeder, der mit Menschen gesprochen hat, ich nenne sie, die als Dissidenten im Gefängnis sitzen oder sonst wo, oder solche Protestbewegungen, weiß, dass die, die protestieren, wenn sie wissen, dass das Ausland sie unterstützt, eine ganz andere Kraft entwickeln, als wenn es gleichgültig ist. Also, was zu sagen ist, ist, warum gibt es noch irgendwelche Botschafter in den freien demokratischen Ländern vom Iran? Warum ist nicht das gesamte Mullah-Regime auf der Terrorliste der Europäischen Union? Alleine an diesen zwei Punkten schon würde ja auch die europäische Welt und die freie Welt zeigen, hier ist jetzt Schluss mit uns, aber sie zeigt es nicht.
Sie stellen die Frage zu Recht, aber was wäre die Antwort? Warum?
Ich denke, dass der übliche Opportunismus der Länder, die in Europa sind, auch der Europäischen Union, dass dieser Opportunismus immer noch auch beim Iran stärker ist, als zu sagen, okay, cut, das war's. Man muss ja fragen, was muss das Regime noch tun, damit man das Regime auf eine Terrorliste nimmt? Und man darf nicht vergessen, dass dieses Regime den Terror auch in der ganzen Welt unterstützt. Hamas, Hezbollah, Houthi, finanziert, organisiert aus dem Iran. Und die Anschläge, die wir in der Welt unter Umständen auch noch zu befürchten haben, der Iran ist im Terror immer ein Bestandteil des Terrors. Jetzt terrorisiert und ermordet das Regime die eigenen Bürger, und zwar in einer Brutalität. Ich rede nicht von der Anzahl der Toten, sondern wie sie ermordet wurden. Da werden Kopfschüsse direkt neben des Getöteten von den Regimemördern durchgeführt. Also wenn wir da nicht in der Lage sind, uns selbst damit zu überprüfen, wo sind denn noch unsere Werte und Standards, haben wir ein Problem mit uns selbst. Und dieses Problem haben wir auch, weil wir sehen ja, dass demokratische Werte, Standards auch nach innen von den meisten Leuten zwar getragen wird, aber mit großem Aber. Währenddessen einige in der Zerstörung dieser Demokratie hoch engagiert sind. Also die Außenpolitik sowohl Deutschlands auch als anderer Länder und der Europäischen Union ist erbärmlich. Erbärmlich.
Wo ziehen Sie denn die Grenzen? Ich bringe jetzt nochmals so einen unsteten Vergleich. Warum sollen die Botschafter Russlands nicht ausgewiesen werden? Im Wissen darum, dass natürlich nicht der gleiche Terror praktiziert wird, aber ein anderer.
Ich bin bei Ihnen. Das ist nicht nur kein Widerspruch, sondern ich verstehe auch nicht, warum die russischen Botschafter da sind. Diplomatische Beziehungen laufen ja weiter, auch wenn die Botschafter nicht da sind oder die Botschafterinnen nicht da sind. Es gibt weitere Widersprüche. Also alle, die demonstriert haben für die Palästinenser, wo sind die denn jetzt, um sich solidarisch mit den Iranern vor der iranischen Botschaft zu stellen und zu demonstrieren, Woche für Woche? Wenn die Zahlen stimmen, hat das eigene Regime bereits über 30.000 Zivilbevölkerung umgebracht. Also alle die Menschenrechtler, die gegen Israel protestiert haben, wo sind sie beim Iran? Und was Russland angeht, auch da muss ich feststellen, es gibt ja kaum Demonstrationen vor der russischen Botschaft. Wie weit eine Bevölkerung und Aktivisten mit dieser Doppelmoral und Heuchelei leben können, das ist deren Problem. Aber gesellschaftspolitisch, wenn es auch von der Regierung und vom Parlament so gelebt wird, dann stellt sich die Frage nach unseren Werten. Und was bedeutet das für uns? Nun kann man bei Russland sagen, dass Sanktionen durchgeführt werden. Man kann bei Russland sagen, dass auch militärisch unmittelbar oder mittelbar an der Seite der Ukraine ein großer Einsatz da ist. Das kann man nicht leugnen. Anders als beim Iran, wo alle alleine sind und alle alleine bleiben. Ich kann es nur noch mal sagen, während wir reden, haben Millionen Menschen Angst, auf die Straße überhaupt zu gehen. Ich rede schon nicht für Protest. Das Regime ist von einer solchen Brutalität, wie wir uns das wahrscheinlich auch Gott sei Dank nicht vorstellen können. Aber es ist, wie es ist, und wir wissen davon. Und das müsste eigentlich reichen. Warum ist keine Demo? Große Demos, alle Demonstrationen, das will ich nur kurz noch ergänzen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Tagen, werden von Iranern und Iranerinnen, Exil-Iraner selbst organisiert. Mittlerweile am meisten von denen, die den Sohn vom Schah an der Macht haben wollen. Aber unsere Zivilgesellschaften und vor allem die Linken sind beim Thema Iran irgendwie verstummt. Das finde ich auch erbärmlich.
Viel Protest ist ja auch ins Internet abgewandert, aber dennoch die analoge Frage. Sie kommen aus dem Land der Proteste, sind geboren in Frankreich. Ein Beispiel, wie es bis heute eigentlich so eine Protestkultur gibt, eine Demonstrationskultur. Wieso soll man heute noch protestieren? Glauben Sie wirklich, dass das etwas verändert?
Wir müssen zwischen der analogen und digitalen Welt in der Tat differenzieren. Diese digitale Welt hat es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Deswegen waren die Demonstrationen, die Proteste auf der Straße, auch das sich auf die Straße setzen und die Autos blockieren, das waren alles Aktionen, Aktivisten. Hunderttausende gehen auf die Straße und sie sagen es in Frankreich. Die letzte große Bewegung waren die Gilets Jaunes. Leider werden sie immer gewalttätiger und damit heben sie sich selbst auf. Weil Gewalt in Demonstrationen und Protesten darf und kann es nicht geben. Alles andere ist Demonstration, alles in Ordnung. Es gibt diese Kultur, aber im analogen Bereich ist es immer noch wichtig, weil das die Kameras auffangen. Also auch das Digitale nimmt auf, dass 5 oder 10 oder 100.000 Menschen vor einer iranischen Botschaft sind oder vor einer russischen Botschaft sind. Damit kann man real auch im Digitalen zeigen, da ist was los und dann wird darauf reagiert. Das Digitale an sich hat wiederum eigene Möglichkeiten zu protestieren und Gruppen immer größer werden zu lassen, die in ihrem gemeinsamen Protest auch bei der iranischen Regierung auffallen. Wir wissen alle, dass nur wenn im eigenen Land die Proteste gewirkt haben, das ist bei Diktaturen fast unmöglich. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, über dem niemand mehr redet. Belarus. Belarus gab es eine so unglaubliche Protestbewegung, so viele mutige Frauen. Meist sind es übrigens Frauen, die das tun. Und kein Mensch redet mehr von Belarus. Und der Diktator, der auch da die eigenen Demonstranten brutal einfach erschossen hat, ist ein Mann, der immer noch an der Macht ist und der trotz dessen seine Rolle ausüben kann. All das ist deprimierend, ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Protest in welcher Form auch immer irgendetwas bewirkt. Vielleicht nicht jetzt, in diesem Augenblick. Aber wir sehen es, und da komme ich auf Ihren Wunsch zurück, auch über Amerika zu reden. Da bewegt sich was hier und dort. Und diese tektonischen Platten, die in Bewegung sind, in freien Gesellschaften, die sind am Ende nie in der Kontrolle der Machthaber. Selbst in der Diktatur ist Kontrollverlust der Diktatoren ja erlebt worden. Wir können nach Libyen schauen und andere Länder sehen. Aber in der Demokratie hat kein Präsident, kein Kanzler die Kontrolle über das, was im öffentlichen Raum passiert und welche Konsequenzen das für die Macht hat. Deswegen, wie schön, auch das gehört doch zu den großen Errungenschaften der Freiheit. Das Demonstrationsrecht ist eines der wichtigsten Freiheiten im Rahmen der Freiheiten. Zu demonstrieren gegen den, der gerade gewählt ist. Und die demokratische Polizei begleitet mich bei der Demonstration, damit meine Demonstration nicht gestört wird. Was für eine Großartigkeit ist das denn? Also ab und zu mal, wenn man es so sagen will, samstags spazieren zu gehen mit einem Schild für einen Zweck, der politisch notwendig ist, ist doch das Mindeste, was man von einem freien Bürger eigentlich erwarten könnte. Konjunktiv, es wäre schön, wenn es Realität wäre.
Ich bin sicher, Sie gehen oft an Demonstrationen, vielleicht ohne Schild. Was ist die nächste?
Also ich hatte gerade vor wenigen Tagen eine Demonstration begleitet und gesprochen für die Freiheit der Menschen im Iran. Und ich würde jederzeit, wenn ich wieder angesprochen bin, dafür auf die Straße gehen. Ich würde aber auch in Deutschland auf die Straße gehen, um für die Demokratie zu werben. Ich gehe für gewisse Dinge auf die Straße, ja. Ich war 18 und bin auf die Straße gegangen. Ich werde 70 und werde weiter auf die Straße gehen. Ich muss es noch mal sagen, Demonstrationsrecht gehört zu den am stärksten bedrohten Rechten. Und dass wir in der Demokratie dieses Recht alltäglich haben. Also nehmen Sie einen Samstag in Frankfurt. Wir hatten eine Kurdendemonstration, wir hatten zwei Demonstrationen unterschiedliche für den Iran. Wie großartig, solange es friedlich ist, wie großartig, es behindert den Verkehr. Alles mag sein, aber die Priorität bleibt, dass eine Demonstration ein Grundrecht ist. Und bevor eine Demonstration in Deutschland verboten wird, Da muss schon die öffentliche Sicherheit und Ordnung sehr konkret bedroht sein. Und all das ist richtig so. Deswegen, auch wenn sich 20 Leute treffen zu einer Demonstration, üben Sie es, machen Sie es, demonstrieren Sie. Sie haben ein Anliegen, gehen Sie auf die Straße, bewerben Sie Ihr Anliegen. Es ist ein Vergnügen, frei zu sein.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.